Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 13. Mai 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/germanzuhören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Voice of Indonesia mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, US Horen City, Selat Jailan. Indonesien und die Schweiz beschleunigen die Ratifizierung von IECPA. Erneuerbare Energie zur Rettung der Stadthaushalts. Indonesien lädt die ausländischen Lehrer ein, um die lokalen Lehrer zu trainieren. 12 indonesische Fischereiexporteure nahmen an Global Seafood Expo in Belgien teil. Regierungsstrategie zur Entwicklung der Kreativwirtschaft. Bei den Asian Games 2018 in Jakarta hatten Christopher und Aldila den Erfolg einer Goldmedaille zu gewinnen. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Indonesien und die Schweiz haben sich verpflichtet, die Ratifizierung des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens Indonesien und der Europäischen Freihandelsassoziation IECPA so bald wie möglich abzuschließen. Bei dem Treffen beider Länder in Liechtenstein der Schweiz vom 8. bis 11. Mai stimmten sie auch darin überein, um den Unternehmern das Abkommen zu sozialisieren. Dies sagte der indonesische Handelsminister Enggart Yasto Lukita am Sonntag, den 12. Mai, nach dem bilateralen Treffen mit dem Schweizerischen Minister für Wirtschaft, Bildung und Forschung, Guy Farmelindi, in der Schweiz, wie von der Republika Online berichtet wurde. Enggart Yasto sagte dazu weiter, die Sozialisierung des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens Indonesien und der Europäischen Freihandelsassoziation IECPA werden auch an klein- und mittelständischen Unternehmen sowohl in Indonesien als auch in der Schweiz durchgeführt. Es ist sehr erforderlich, dass die Unternehmen von diesem Handelsabkommen profitieren könnten, wenn der Prozess zur Ratifizierung des Abkommens schon fertig wäre. Das Mitglied des Nationalen Energierats Sonny Kraft empfand den Plan der Regierung, den Import von Diesel zu stoppen, als ein gutes Momentum. Die Regierung könne damit die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen optimalisieren und die Ausgaben des Stadthaushalts APBN für die Zuteilung von fossilen Brennstoffen bis zu Milliarden US-Dollar einsparen, sagte er weiter. Sonny Kraft teilte am Sonntag, den 12. Mai in Jakarta, der Presse mit, dass die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen, zum Beispiel eines Wasserkraftwerks, den Verbrauch von fossilen Brennstoffen reduzieren werde, die als verschwenderisch und umweltschädlich gelten. Laut der Meldung von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara wurde die Politik zur Einstellung des Diesel-Oil-Imports am Freitag, den 10. Mai, vom Koordinierungsminister für Wirtschaft Darmin Nasution mitgeteilt. Die Einstellung des Flugturbinentreibstoff Aftur und des Dieselimports dient dazu, das Leistungsbilanzdefizit auszugleichen. Die Verpflichtung, den Import von Diesel zu stoppen, wird bald umgesetzt, indem die lokalen Ölraffinerien errichtet werden. Der indonesische Minister für Bildung und Kultur Muhajir Effendi sagte, die Regierung lade die ausländischen Lehrer ein, um die lokalen Lehrer und die Ausbilder zu trainieren. Die Erklärung wurde von Minister Muhajir Effendi als Reaktion auf den Plan der koordinierenden Ministerin für menschliche Entwicklung und kulturelle Angelegenheiten, Puan Maharani, übermittelt, um die ausländischen Lehrer zum Unterrichten in Indonesien einzuladen. Wie CNN Indonesia am Sonntag, den 12. Mai in Jakarta, zitierte, erklärte Minister Muhajir Effendi, dass die Entwicklung der Kapazitäten indonesischer Lehrer und Ausbilder eine der Überlegungen von Ministerin Puan Maharani ist, um die ausländischen Lehrer nach Indonesien einzuladen. Darüber hinaus ist diese Maßnahme effizienter als die Entsendung indonesischer Lehrer ins Ausland. Außerdem werden die ausländischen Lehrer nicht nur die Schullehrer, aber auch die Ausbilder in anderen städtischen Institutionen wie in den Berufsbildungszentren BLK trainieren. Das indonesische Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei KKP bemüht sich darum, den Export von Meeres- und Fischereiprodukten weiter zu steigern. Dazu hat das Ministerium Geschäftsleute an der Ausstellung von Global Seafood Expo in Brüssel, Belgien, beteiligt. 12 Exporteure und ein Mitglied des indonesischen Unternehmerverbandes nahmen an dieser Expo teil. Im indonesischen Pavillon haben sie viele Fischereiprodukte wie gefrorene Thunfische, Garnelen, Tintenfische, Krabben in Dosen und grüne Kaviar sowie Kaulerpa Setang angeboten. Dies sagte der Sekretär des Generaldirektorats für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Meeres- und Fischereiprodukten im Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei, Bernie Asupki, am Samstag in Jakarta. Er sagte dazu weiter, die Global Seafood Expo sei die größte Ausstellung für Meeresfrüchte in Europa. Diese Ausstellung fand vom 7. bis 9. Mai 2019 statt und etwa 2000 aus A- und A-Ziel-Ländern nahmen daran teil. Die Lieferanten von Fischereiprodukten aus der Europäischen Union und der ganzen Welt nahmen an der Ausstellung teil. Die indonesische Regierung durch das Industrieministerium fördert die Entwicklung des Unternehmertums der neuen Industrie auf Basis der Kreativindustrie. Diese sei in der Lage, einen großen Beitrag für das Bruttoinlandsprodukt zu leisten. Im letzten Jahr betrug es etwa 1 Milliarde Rupiah. Der Generalsekretär des indonesischen Industrieministeriums, Haris Munandar, sagte dazu, es gebe 3 Subsektoren, die zur Kreativwirtschaft beitrugen. Es handele sich dabei um die kulinarische Industrie, die Modebranche und die Handwerksindustrie. Die kulinarische Industrie habe 41,7%, die Modebranche 18,15% und die Handwerksindustrie 15,70% erwirtschaftet. Haris Munandar sagte in einer Presseerklärung, dass eines der Prioritäten in der Roadmap Making Indonesia 4.0 das Potenzial der digitalen Wirtschaft zu nutzen, das nationale Bruttoinlandsprodukt steigern könnte. Christopher Rungkat aus Indonesien und Hiz Cheng Peng aus Taiwan sind am Sonntag, den 12. Mai 2019, bei der Tennismeisterschaft in Südkorea Busan Open Sieger geworden. Im Finale besiegten sie das Team, das aus Toshihide Matsui aus Japan und Vishnu Vardhan aus Indien besteht, mit 7-6-1. Letztes Jahr bei der gleichen Meisterschaft konnten Christopher und Hiz auch die gleiche Leistung erreichen. Laut der Meldung von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara können Christopher und Hiz in diesem Jahr bei den Tennismeisterschaften Sofia Open und Bangkok Open auch den Sieger werden. Bei dem südostasiatischen Sportwett SEA Games, die am Ende dieses Jahres in den Philippinen stattfinden wird, wird Indonesien von Christopher Rungkat abhängig sein, um die Goldmedaillen zu gewinnen. Christopher Rungkat wird bei den nächsten SEA Games in Gemischdoppelspiel mit der Tennisspielerin Aldila Suciadi sich zusammenschließen. Bei den Asian Games 2018 in Jakarta hatten Christopher und Aldila den Erfolg, eine Goldmedaille zu gewinnen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.947,91 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 13.987,71 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.248 Rupiah. Und nun zum Wetter, Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, der Kommentar hat heute: Ramadan ist ein Momentum, um die politischen Spannungen abzubauen. Zum Thema. Die Durchführung der gleichzeitigen allgemeinen Wahlen im Jahr 2019 wurde vor 3 Wochen abgewickelt. Zwischen den Anhängern der Präsidentschaftskandidaten Nummer 1 und Nummer 2
gibt es immer noch Lärm und gegenseitige Vorwürfe, die sich am meisten mit den Ergebnissen der Auszählung der Präsidentschaftswahlen durch die Indonesische Wahlkommission KPU befassen. Das Thema Betrug wird weiterhin von beiden Seiten angesprochen. Die Behauptungen ziehen sicherlich die Aufmerksamkeit einiger Leute in verschiedenen Regionen auf sich. Eine Gruppe von Leuten reagiert normal, einige andere fühlen sich jedoch emotional. Auf der Basisebene sind sie versucht, das Thema Volksma in Frage zu stellen, das von den Anhängern der Präsidentschaftskandidaten Nummer 2 herausgestellt wird. Die Situation war in letzter Zeit besorgniserregend. Darüber hinaus verschlechtert sich die Situation, als Hunderte von Leuten, die in Wahllokalen und an Zählpulten dienten, wegen Müdigkeit oder anderer gesundheitlicher Probleme für tot erklärt wurden. Das Fragment der Trauernachrichten, das was jeden Tag auftaucht, kann nicht jedes Lager dazu ermutigen, es zu unterlassen. Tatsächlich wird das Fragment der traurigen Nachricht häufig mit Fragen über Betrug im Zusammenhang mit der Stimmabgabe beiseite gelegt. Die Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Wahlergebnissen treten häufig auf. Auch im Ausland kommt es häufig zu Auseinandersetzungen mit dem Wahlergebnis. Werfen wir einen Blick auf das, was kürzlich in Venezuela passiert ist. Dies werden internationale Nachrichten. In Indonesien haben die Indonesische Wahlkommission KPU und die Wahlaufsichtsbehörde Bawaslu als die beiden für die Verwaltung und die Überwachung der Wahlen zuständigen Institutionen alle Interessenträger, insbesondere die politischen Eliten und Anhänger der beiden Präsidentschaftskandidaten, aufgefordert, von Maßnahmen Abstand zu nehmen, das kann die Situation verschlechtern. Sie müssen die KPU und Bawaslu voll und ganz mit den Ergebnissen ehrlicher und fairer Parlamentswahlen betrauen. Daher müssen die Politiker und die Parteien in diesem heiligen Monat Ramadan Zurückhaltung üben. Wir hoffen, dass der Ramadan alle Gemeinschaften, insbesondere die Anhänger von beiden Präsidentschaftskandidaten, ermutigen kann, sich selbst zu betrachten und zu reflektieren. Indonesiens edle öffentliche Ethik darf nicht durch die allgemeinen Wahlen beschädigt oder zurückgeworfen werden. Soweit Kommentar. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder im Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir von den historischen Ereignissen am 13. Mai, wie folgt. Das Ereignis der chinesisch-malaysischen Rassenunruhen in Kuala Lumpur, Malaysia, fanden am 13. Mai 1969 statt. Die Ereignisse begannen im Jahr 1963. Malaysia litt unter einem Ungleichgewicht zwischen den chinesischen Kaufleuten, bei denen es sich hauptsächlich um Händler handelte, die den größten Teil der malaysischen Wirtschaft kontrollierten und den armen malaysischen Einwohnern. Darüber hinaus kontrollierten die Chinesen auch den größten Teil des Landesvermögens. Die Rassenunruhen in Singapur im Jahr 1964 waren auch eine der Ursachen für den Abzug Singapurs aus Malaysia. Wir kommen jetzt zu dem Ereignis vom 13. Mai 1998, den Mai-Unruhen in Jakarta. Die Unruhen vom Mai 1998 waren rassistische Unruhen gegen Chinesen, die vom 13. bis 15. Mai 1998 in Indonesien stattfanden. Dieser Vorfall ereignete sich in der Hauptstadt Jakarta, aber auch in mehreren anderen Regionen. Die Unruhen gingen der asiatischen Finanzkrise voraus und lösten die Trisakti-Tragödie aus. Bei der vier Studenten der Trisakti-Universität während einer Demonstration am 12. Mai 1998 erschossen wurden. Dieser Aufstand endete mit dem Niedergang von Präsident Suhartos Position und wurde zum Beginn der Reformära. Wir enden mit dem 13. Mai 2011, dem Karsada-Bombenangriff. Eine Doppelbombe fand am 13. Mai 2011 in der Festung Sabkodar im Distrikt Karsada in der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa statt. Ungefähr 98 Leute wurden getötet, als zwei Selbstmordattentate im Ausbildungszentrum der Grenzpolizei explodierten. Mindestens 140 weitere Personen wurden verletzt. Die Explosion ereignete sich, als Kandidaten in den Bus stiegen, um nach dem Besuch eines Trainingskurses 10 Tage frei zu haben. Pakistans Tehrik-i-Taliban haben offiziell die Verantwortung für die Bombardierung übernommen und sagten, der Angriff sei eine Vergeltung für Bin Ladens Tod. Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Daripada ku tak bersamamu, dan kini waktu tak mau lagi menunggu. Dari ketinggian menara yang terang, maukah kita bersama selamanya? I do.
Das war das Lied mit dem Titel I Do, das von Mary Kuslo und Davis gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Europäische Union setzt den nachhaltigen Palmölstandard Indonesien, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Europäische Union EU setzt den nachhaltigen Palmölstandard Indonesien oder Indonesian Sustainable Palm Oil ISPO. Der Leiter des ISPO-Kommissionen Sekretariat Ajis Hidayat sagte, am Freitag in Jakarta, dass vom 8. bis 9. Mai 2019 neun Mitgliedsländer der Europäischen Union, nämlich Belgien, Spanien, Finnland, Irland, Schweden, Ungarn, die Niederlande und Großbritannien, sowie die Vertreter der Ernährung und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, Olpaalmenplantasen in der Provinz Riau Besuch haben. Dieser Besuch wurde vom Generaldirektorat von Amerika und Europa im indonesischen Außenministerium initiiert, um konkrete Beweise für die Anwendung des nachhaltigen Palmöls Indonesien ISPO als Verpflichtung Indonesien zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsprogrammen zu zeigen. Bei diesem Besuch führte die Europäische Union EU einen aktiven Dialog mit Interesseninhabern im Ölpalmenbereich wie der Regierung, der Geschäftswelt und den Landwirten. Im Dialog mit den Landwirten begann die Europäische Union zu verstehen, dass die ISPO ein wichtiger Teil der indonesischen Verpflichtung sei, um die Produktion von frischen Obuseln auf 50% zu steigern, die Qualität zu verbessern und einen höheren Verkaufspreis zu fördern. Die EU setzte diese Schritte. Ajis Hidayat sagte dazu weiter, die Europäische Union EU habe die Landwirte der ISPO-Mitglieder gelobt, dass sie über gute technische Kenntnisse in Bezug auf das produktive und nachhaltige Palmölmanagement verfügen. Die Europäische Union EU hat sogar gefördert, damit mehr Landwirte am ISPO-Programm beteiligt werden. Das liegt daran, dass die Ölpalmenplantagen in Indonesien ein wichtiger Teil von der Volkswirtschaft mit mehr als 40% der Bauerngärten da drin seien. Aziz Hidayat zufolge habe die Europäische Union nach dem Besuch ein gutes Verständnis, dass die indonesische Regierung starke Transparenz und große Verpflichtung bei der Durchführung des nachhaltigen Managements habe. Die Europäische Union hat sogar erst erfahren, dass die ISPO nicht nur internationale Prinzipien übernehme, sondern auch einen Standard über die von internationalen Zertifizierungsstellen geforderten Kriterien habe. Die Regierung hat auch Verständnis gegeben, dass die Palmölproduktion mit dem ISPO-Schema eine große Rolle spielen, um die Entwaldung zu reduzieren und Umweltlage zu verbessern. Aziz Hidayat bestätigte, dass alle ISPO-Zertifizierungssysteme sich auf den internationalen Standard und die Bewertung des Nationalen Akkreditierungskomitees beziehen. Des Weiteren brachte der Leiter des Finanzierungsbereiches des Indonesischen Palmölunternehmerverbandes GAPKI, Bambang Arya Wisena, seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die ISPO die wichtigste Plattform für die Nachhaltigkeit der indonesischen Palmölindustrie sei. Als verbindliches Zertifikat hat die ISPO mit der strengen Regulierungskontrolle den Palmölindustrie viel geholfen, die Produktivität der Palmölindustrie auf nachhaltige, verantwortungsvolle und legale Weise zu steigern. Bambang Arya Wisena betonte, dass die Stärkung der ISPO ein wichtiger Teil sei, um die Position Indonesien als der weltgrößte Palmölproduzent und der Warenhersteller mit größten Devisen in Indonesien beizubehalten. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Tatap mata tak sengaja, buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya cinta. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Jantung meledak rasanya.
Das war das Lied mit dem Titel Bila Bersamamu, Alfred Wen zusammen mit dir das von Nici gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Musik.
Liebe Zuhörer, die papuanische Gemeinde hat eine rationelle Lebensart, die alle Lebensaspekte vereint und absorbiert. In ihrer Welt hängen materiell und spirituell zusammen. In Bezug auf den Tanz ist der Musoch-Tanz einer unter mehreren Tänzen, die diese Haltung ausdrücken und die Kultur der Völker Papuas darstellt. Musoch gilt als eine rituelle Tanzart, die zur Beschwörung des Geistes von toten Vorfahren, die wegen eines Unfalls verstarben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ein Mensch von dem papuanischen Volksstamm wegen eines Unfalls stirbt, glaubt die Papua-Gesellschaft, dass der Geist unruhig ist. Deshalb entwickelte sich der Musoch-Tanz, um den Geist zu verruhigen. In der Praxis sieht dieser Tanz wie andere traditionellen Tänze aus Papua aus, die von traditionellen Musikinstrumenten, nämlich von den sogenannten Tifa, begleitet werden. Es ist ein Kamptanz, aber unterscheidet sich von den herkömmlichen, dass man dabei keine Speere oder Kammausrüstungen benutzt. Liebe Zuhörer, durch die Tanzdarstellung bei dem Musoch soll der Geist von nicht üblich gestorbenen Menschen beschworen werden, damit er nicht die Menschen stört. Dieser Tanz ist schon lange bei den Volken in Papua bekannt. Und bis jetzt hat er die Funktion eines sakralen Tanzes. Viele denken, dass er ein Willkommentanz ist. Das ist aber falsch, weil es dazu andere Tänze gibt, die von rhythmischer Musik begleitet werden. Die dynamischen Tanzbewegungen bei der Begrüßung strahlen außerdem die Fröhlichkeit der Gesellschaft und den Respekt gegenüber dem Gast aus. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Musoch-Tanz in Papua. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören.
Yeah.
Das war das Lied mit dem Titel Bintang Bintang, auf Deutsch Die Sterne, das von Titi Dwijayati gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen präsentieren. Und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, dem indonesischen Staatsrundfunk RRI und der Behörde für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist Yang mana rumah Pak Joko? Auf Deutsch, Welches Haus gehört Herrn Joko? Nun werden wir Ihnen ein Gespräch mit dem Thema Yang mana rumah Pak Joko? Auf Deutsch Welches Haus gehört Herrn Joko? Vorstellen. Wir werden jeden Satz zweimal langsam vorlesen. Toni und die Taxifahrerin sind in der Straße Garuda angekommen. Sie suchen nach Jokos Haus. Die Taxifahrerin fragt dann den dortigen Einwohnern nach Jokos Haus.
Permisi, maaf mau tanya.
Iya.
Yang mana rumah Pak Joko?
Oh, itu di sana, rumah yang warna biru.
Oh, terima kasih, Pak.
Sama-sama.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun stellen wir Ihnen einige indonesischen Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen Indonesischunterrichts zu tun haben. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Permisi, maaf mau tanya. Permisi, maaf mau tanya. Auf Deutsch, Entschuldigung, darf ich mal fragen? Yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? Auf Deutsch, Welches Haus gehört Herrn Joko? Warna, warna. Auf Deutsch, die Farbe. Berwarna, berwarna. Auf Deutsch, gefärbt. Itu di sana rumah yang berwarna biru. Itu di sana rumah yang berwarna biru. Auf Deutsch, das ist dort das blaue Haus. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Gespräch fragt die Taxifahrerin, yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? Auf Deutsch, Welches Haus gehört Herrn Joko? Jemand gibt der Taxifahrerin den Hinweis und nennt die Farbe von Herrn Jokos Haus. Itu di sana rumah yang berwarna biru. Itu di sana rumah yang berwarna biru. Auf Deutsch, es ist dort das blaue Haus. Wenn man sie fragt über ein Haus, werden sie dann die Merkmale des Hauses,
As Anwot, Wijum Baisfil, itu di sana yang dekat pohon mangga. Itu di sana yang dekat pohon mangga. Of Deutsch, dort neben dem Mangobaum. Ein anderes Beispiel ist, yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? Of Deutsch, welches Haus gehört Herrn Joko? Sie können antworten. Yang besar yang dua lantai. Yang besar yang dua lantai. Of Deutsch, das große. Das dreistöckige Haus. Bevor wir unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen beenden, wiederholen wir noch das Gespräch zwischen Toni und der Taxifahrerin.
Permisi, maaf mau tanya.
Iya.
Yang mana rumah Pak Joko?
Oh, itu di sana, rumah yang warna biru.
Oh, terima kasih, Pak.
Sama-sama.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie fördern könnte, bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa. Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Berbeda di antara kita, mungkin ada. ini benar nyata.
Das war das Lied mit dem Titel Benar Nyata, auf Deutsch deutlich, das von Nino Ran und Nagita Slavina gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen ein religiöses Lied mit dem Titel Padamu ku bersujud, auf Deutsch Fursi, verbeuge ich mich tief, das von Afghan Sahreza gesungen wird. Man ruft ihn Afghan. Im Fastenmonat Ramadan 2009 veröffentlichte Afghan das Mini-Album mit dem Titel Bersihkan Dirimu, auf Deutsch Mach dich sauber, in dem man vier Lieder findet. Eins davon ist das Lied Padamu ku bersujud. Es hat eine tiefe Bedeutung, um Gott um Verzeihung zu bitten. Gott schützt alle Menschen vor allen Problemen. Dieses Lied ermahnt uns, um zu bereuen und Gott um Verzeihung für alle Schulden zu bitten. Liebe Musikfreunde, hier ist Afghan mit seinem Lied Padamu ku bersujud.
Voice of Indonesia.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. In Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.